Während wir hier eine neue Podcast-Folge aufnehmen, liegen fast 300.000 Menschen in Österreich und knapp 40.000 in der Steiermark krankheitsbedingt im Bett. Vor allem die Influenza-Fälle steigen rapide an. Die bei der österreichischen Gesundheitskasse gemeldeten Grippe-Krankenstände haben sich seit Jahresbeginn mehr als verfünffacht. Und das sind nur die bei der ÖGK versicherten Arbeitnehmerinnen und Arbeitslosengeldbezieher. Deswegen wollen wir uns diesmal dem Thema Husten, Schnupfen, Heiserkeit widmen.
Ohne Nebenwirkungen. Der steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.
Ich freue mich, dass ich wieder zwei Expertinnen aus den steirischen Apotheken bei mir begrüßen darf. Hallo Alexandra Mandl von der steirischen Apothekerkammer.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gern. Und Apothekerin Stefanie Wallner, schön, dass du auch da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Vielleicht klären wir gleich einmal den Unterschied zwischen einer Grippe und einem grippalen Infekt, Alexandra.
Ja, also es ist hier in Österreich klassisch so, dass alle Leute sagen, ich habe eine Grippe und dann aber in den seltensten Fällen wirklich die echte Influenza, also den echten Grippeerreger haben, sondern dass mit ich habe eine Grippe so ziemlich alles erfasst ist, was an Viren unterwegs ist und eben Husten, Schnupfen, Heiserkeit auslöst.
Was sind die Ursachen von Erkältungskrankheiten und was löst eine Grippe aus, Stefanie?
Die Ursachen von Erkältungskrankheiten sind zum einen natürlich, dass gerade jetzt in dieser Jahreszeit draußen die Kälte ist und darinnen die trockene Heizungsluft. Dadurch trocknen unsere Atemwege, unsere Schleimhäute aus und das macht uns anfälliger dafür, dass wir verschiedene Viren und Bakterien aufnehmen. Und da sind wir auch schon beim wirklichen Auslöser dann für die Erkältungskrankheiten, sind unterschiedlichste Viren und teilweise dann auch Bakterien. Und der Unterschied zur echten Grippe, also Influenza, ist eben, dass das wirklich von Influenza-Viren ausgelöst wird und so typische Erkältungskrankheiten wie ein Schnupfen durch zum Beispiel Rhino- oder Adenoviren.
Gibt es bei Erkältungen einen klassischen Verlauf oder ist das ganz unterschiedlich?
Also der klassische Verlauf ist eigentlich so, dass eine Erkältung immer mit Halsschmerzen beginnt. Die dauern so 1-2 Tage. Dann sollten die wieder besser werden. Parallel dazu entwickelt sich aber schon ein starker Schnupfen. Das heißt, man hat eine verstopfte Nase. Und ganz zum Schluss kann dann auch noch ein Husten dazu kommen. Und der dauert dann manchmal sehr lange und kann sehr bösartig und mühsam sein.
Also Erkältung dauert dann wie lange im Schnitt und wie ist es dann bei der Influenza?
Im Schnitt kann man sagen circa 7-10 Tage bei einer normalen Erkältung, vom Beginn der Symptome bis sie wirklich wieder abgeklungen sind und man sich wieder fit und gesund fühlt. Bei der Influenza schaut das ganz anders aus, da kann es auch durchaus über 2-3 Wochen gehen, dass man sich wirklich anständig krank und erschöpft fühlt und wirklich auch nicht aus dem Bett kommt.
Schauen wir uns aber den grippalen Infekt an. Wie behandle ich den am besten?
Beim grippalen Infekt ist es immer am besten, wenn man schaut, was sind jetzt die vorherrschenden Symptome und dass man diese Symptome dann einzeln, gezielt und möglichst hochdosiert behandelt.
Wie läuft es dann in der Apotheke genau ab? Woher wisst ihr, welche Mittelchen da dann benötigt werden und was da am wirksamsten ist?
Wir fragen in der Apotheke als erstes einmal ab, für wen ist es? Ist es wirklich für die Person, die jetzt vor uns steht und will die für sich was haben oder bringt die für ihren Partner, für ein Kind oder die Großeltern oder wen auch immer was mit? Dann, welche Beschwerden liegen genau vor? Was für Symptome hat die Person? Wie lang bestehen diese Symptome schon? Dann werden irgendwelche Arzneimittel regelmäßig eingenommen. Gibt es Grunderkrankungen, auf die man aufpassen muss, dass da dann nicht irgendwelche Wechselwirkungen entstehen mit dem, was wir dann mitgeben? Gibt es irgendwelche Allergien, besonders auch Arzneimittelallergien natürlich? War die Person schon beim Arzt? Hat sie schon irgendwas zuvor zu Hause selbst ausprobiert oder schon irgendwas eingenommen? Genau, das wären eigentlich so die hauptsächlichen, die wichtigsten Punkte, die wir dann abfragen werden.
Wann sollte ich dann besser gleich einen Arzt aufsuchen?
Also alles, was mit wirklich hohem Fieber, das ist Fieber über 38,5 ist, das gehört schon zum Arzt. Auch alles, was länger dauert, ist auch immer kritisch, weil klassisch beim grippalen Infekt ist eben, dass das alles selbstlimitierend ist. Das heißt, es wird dann auch ohne Behandlung, das ist leider gemein, also Man sagt ja immer, eine Erkältung mit Behandlung dauert 7 Tage und ohne eine Woche. Das heißt also, wenn man nach 5 bis 7 Tagen das Gefühl hat, es wird immer schlechter und nicht besser, sollte man auf alle Fälle zum Arzt gehen. Und sonst gibt's halt noch so einzelne Symptome, zum Beispiel wenn irgendwo Eiter aus der Nase, aus dem Ohr rinnt oder wenn man Eiter hustet, das ist dann auch noch immer gefährlich. Und wenn man einfach das Gefühl hat, man ist in einem sehr schlechten allgemeinen Zustand, auch das gehört zu einem Arzt und angeschaut.
Mhm. Bei Kopfschmerzen gibt's ja unterschiedliche Tabletten, Mexalen, Ibumetin und Aspirin fallen mir da auf die Schnelle ein. Wann nehme ich eigentlich was?
Das ist ganz unterschiedlich, kommt auch auf die Person drauf an. Viele wissen ja schon, wenn ich jetzt zum Beispiel Kopfschmerzen habe, dann hilft mir zum Beispiel Ibuprofen jetzt sehr gut. Das frage ich auch immer mit ab, gibt's irgendwas, was Sie normalerweise nehmen, wenn Sie Schmerzen haben, weil das ja oft dann wirklich schon sich bewährt hat bei der Person einfach. Beim Ibuprofen und bei der Acetylsalicylsäure, die im Aspirin eben drinnen ist, ist es so, das wirkt auch entzündungshemmend. Beim Paracetamol, wie jetzt im Mexalen zum Beispiel, das hat diese Eigenschaft nicht, wirkt aber dafür ein bisschen stärker fiebersenkend. Also je nachdem, ob man hat das Gefühl, da ist auch eine Entzündung dabei bei den Symptomen, die man hat, wird man eher dann auf einen entzündungshemmenden Wirkstoff gehen und wenn das Fieber vorrangig ist, dann wahrscheinlich eher auf was, was das Fieber stärker senken wird.
Alles klar. Nicht nur Kopfschmerzen sind häufig ein Begleiter bei einer Erkältung, sondern auch Gliederschmerzen. Wie kann ich die lindern?
Da ist auch wieder das Gleiche mit Schmerzmitteln, weil das Schmerzmittel weiß ja nicht, ob es in den Kopf oder in die Glieder gehen soll, sondern das wirkt im ganzen Körper und deswegen helfen alle Schmerzmittel relativ unspezifisch. Also auch wenn ich was gegen Zahnschmerzen daheim habe, kann ich das auch gegen Gliederschmerzen nehmen.
Wie bekämpfe ich jetzt die echte Grippe, die Influenza?
Bei der echten Grippe ist es so, dass man vor allem einmal auf die Leute schauen muss, die Hochrisikopatienten sind, also vor allem ältere Patienten oder mit Grunderkrankungen. Da ist es auch wirklich wichtig, dass die dann beim Arzt vorstellig werden oder der Arzt noch zu ihnen nach Hause kommt, wie auch immer. Und dass man da relativ schnell handelt. Da gibt es nämlich wirklich ein spezifisches Medikament dagegen, was wirklich den Virus dann bekämpft, damit einfach der Verlauf nicht zu stark ausgeprägt ist und die Symptome nicht so, also vor allem, dass es nicht zu lebensbedrohlichen Symptomen dann irgendwann kommt. Und das ist wichtig, dass man da früh genug damit anfängt mit dieser Behandlung, dass das wirklich innerhalb der ersten 48 Stunden möglichst passiert, damit einfach der Virus so weit eingedämmt werden kann, dass er sich nicht so ausbreitet, dass es zu diesen wirklich schwerwiegenden Symptomen und Folgen dann kommen kann.
Und bei jüngeren Menschen muss man auch so schnell handeln, oder?
Schnell handeln ist immer gut. Es kommt darauf an, also ob denn wirklich dieses Medikament, was spezifisch gegen das Virus wirkt, zum Einsatz kommt, entscheidet im Endeffekt jeder Arzt. Das ist auch wichtig, dass man das dann abklären lässt. Es gibt ja mittlerweile auch Selbsttests für zu Hause, wo man überprüfen kann, habe ich einen RS-Virus, habe ich eben Influenza oder Covid-Virus und wenn dann wirklich Influenza A oder B anschlägt, einfach fürs erste Mal vielleicht anrufen beim Hausarzt und nachfragen, wie der das jetzt sieht, ob das sinnvoll ist, dass man wirklich dieses Medikament bekommt oder ob es in dem Fall einfach reicht, Bettruhe, Schmerzmittel und andere Symptome extra noch zu bekämpfen und wirklich Bettruhe und Schonen wird da sicher an erster Tagesordnung stehen.
Mhm. Wann macht eine Grippeimpfung Sinn? Die Grippeviren sind ja nicht immer die gleichen.
Die Grippeimpfung wird jedes Jahr neu zusammengestellt und man sucht dann eben schon im Voraus zu überlegen auch, wie könnten jetzt die Grippeerreger, die heuer im Winter zu uns kommen, aussehen. Da schaut man dann zum Beispiel auch, was war im Sommer in Australien unterwegs, weil bei denen ist ja dann Winter und auf dem wird dann für jedes Jahr ein ganz neuer Grippeimpfstoff hergestellt, der 2 Influenza-A-Stämme enthält und 1 oder 2 Influenza-B-Stämme. Heuer hat man das wieder recht gut getroffen und die Grippeimpfung hält ja nicht ganz lang, deswegen ist es günstig, sich so im November, Anfang Dezember impfen zu lassen und hat dann einen Schutz für die Wintersaison.
Und ab welchem Alter macht das Sinn?
Grundsätzlich macht es ab jedem Alter Sinn. Empfohlen wird es für über 60-Jährige bei Risikopatienten. Also das sind Leute mit Bluthochdruck, Diabetikern, Atemwegserkrankungen wie Asthma ist es auch schon früher sinnvoll. Und so Leute in Gesundheitsberufen, also Ärzte, Apotheker, Krankenschwestern, die halt einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind, bei denen rentiert sich's auch. Und grundsätzlich ist ja immer so, die Motoren von diesen ganzen Viruserkrankungen, das sind eigentlich eigentlich Kinder. Die erkranken zwar nicht schwer, aber die übertragen das dann vielleicht auf die ganze Familie und auch auf die Großeltern, die sich dann um die Kinder kümmern und die sind dann wirklich schwer krank. Deswegen ist es auch durchaus sinnvoll, kleinere Kinder oder Kinder in Betreuungseinrichtungen, weil da wird es ja weitergegeben, dass man die also dann impfen lässt.
Okay.
Die Grippeimpfung ist übrigens auch seit dem heurigen Jahr gratis erhältlich. Also das ist wirklich sinnvoll. Ich denke einfach, das sollte man nutzen.
Es gibt auch eine Superinfektion. Hört sich nicht gerade super an. Was ist das genau?
Davon spricht man dann, wenn man einen viralen Infekt hat und sich dann noch ein anderer Virus oder ein Bakterium oben draufsetzt sozusagen. Dann muss man mit mehreren Erregern gleichzeitig kämpfen und das Immunsystem ist ganz schön gefordert. Und dann merkt man auch meistens, dass man dann schwerere Krankheitsverläufe hat. Und dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass man zum Arzt geht, das abklären lässt. Und gerade wenn es sich um ein Bakterium handelt, dass da wirklich dann das richtige Antibiotikum ausgesucht wird, um das gut zu bekämpfen.
Was ist jetzt schlechter? Influenza oder Superinfektion?
Kann man so direkt nicht sagen, kommt dann wahrscheinlich darauf an, wie es der Person jeweils geht, ist beides nicht unbedingt lustig.
Du kannst auch mit der Influenza eine Superinfektion bekommen. Ja, das ist zum Beispiel...
Superinfluenza.
Nein, das ist dann einfach, da setzt sich dann noch eine bakterielle Lungenentzündung drauf. Das hat man eben festgestellt, wie die spanische Grippe damals unterwegs war, da 1918, also im Ersten Weltkrieg. Da sind eben die meisten Leute nicht am Influenza-Virus eigentlich verstorben, sondern an der bakteriellen Superinfektion, die dann noch dazugekommen ist. Und damals gab es ja noch keine Antibiotika, dass man das bekämpfen hätte können.
Okay. Aber wir müssen da jetzt nicht unbedingt Angst haben vor so etwas.
Nicht, aber man kann ja sagen, die Viren sind dann immer die Toröffner für die Bakterien.
Okay, alles klar. Antibiotika können schnell helfen, aber sind nicht immer wirksam, oder?
Bei einer bakteriellen Infektion hängt es natürlich auch davon ab, dass das richtige Antibiotikum erwischt wird, weil jedes Antibiotikum hat ein gewisses Erregerspektrum, das es bekämpft. Und an und für sich müsste dann immer ein sogenanntes Antibiogramm, also ein Abstrich unter Bakterienkultur gemacht werden. Das macht der Hausarzt natürlich nicht, sondern der behandelt dann einfach nach Erfahrung. Also wenn er weiß, bei uns sind jetzt zum Beispiel viele Pneumokokkeninfektionen unterwegs und da hilft Penicillin gut, dann verschreibt er das einfach einmal und in 99% der Fällen wird er damit auch richtig liegen.
Kommt es einmal vor, dass ich ein Antibiotikum brauche und ihr das aber nicht habt?
Das war im letzten Jahr öfters der Fall, weil da die Antibiotikaversorgung in Österreich nicht ganz gut funktioniert hat. Heuer ist das glücklicherweise wesentlich besser, haben wir festgestellt. Aber wir haben da in den Apotheken mittlerweile auch Szenarien entwickelt, was wir machen, wenn ein Antibiotikum nicht erhältlich ist. Vor allen Dingen bei Kindern ist es ja ganz wichtig, dass die ihren Antibiotikasaft sofort bekommen. Und wenn der nicht erhältlich war, dann haben wir mittlerweile die Wirkstoffe und auch die Rezepturen und können Antibiotikasäfte in den Apotheken selbst anfertigen. Die müssen nämlich frisch zubereitet werden, weil sie nur ganz kurz haltbar sind.
Richtig ungut sind auch Halsschmerzen, die man zwar mit Lutschtabletten lindern kann, aber schwer schnell wegbekommt. Wie trefft ihr hier Entscheidungen, was ihr euren Kunden damit nach Hause gebt?
Also wir werden einmal wieder nachfragen, wie lange besteht das schon? Wie stark sind die Schmerzen? Ist es jetzt eher ein Kratzen oder ist es wirklich ein Schmerz? Hat man das Gefühl, es ist der Hals schon irgendwie zugeschwollen oder angeschwollen? Kommen andere Symptome dazu, wie ein Fieber zum Beispiel? Und je nachdem versuchen wir dann sowohl vom Wirkstoff her als auch von der Anwendungsart, also ob das jetzt eben eine Lutschtablette, eine Gurgellösung, ein Spray ist, dann das Richtige für den Patienten auszusuchen.
Hilft Salzwassergurgeln?
Ja, es befeuchtet auf jeden Fall und kann auf jeden Fall zur Linderung führen. Gut ist da zum Beispiel auch, wenn man Salbei gurgelt, was dann das Ganze ja leicht desinfiziert auch zusätzlich und ja somit das hoffentlich schneller wieder abheilt.
Wenn ich dann aber schon Angina habe, hilft das wahrscheinlich alles nicht mehr, oder?
Wenn man wirklich eine Angina hat, dann ist es gut, wenn man zum Arzt geht und der das richtige Antibiotikum aussucht. Dann kann man natürlich diese ganzen Sachen ergänzend dazu verwenden, um vor allem die Symptome zu lindern und das Ganze besser erträglich zu machen. Aber wenn es wirklich durch ein Bakterium ausgelöste Angina ist, dann muss das mit einem Antibiotikum gut behandelt werden.
Sollte ich nur, unter Anführungszeichen, was jetzt Halsschmerzen betrifft, bei Angina zum Arzt gehen oder gibt es da noch andere Geschichten, wo ihr eure Kunden dann zum Arzt weiterschickt?
Also geschwollene Lymphknoten sind immer auch ein gefährliches Zeichen. Man könnte theoretisch bei Halsschmerzen auch, da gibt es so bestimmte Scores und auch Tests, dass man zum Beispiel auf Streptokokken testen könnte. Das wäre sogar ein Selbsttest, den man machen könnte. Das sind sehr häufige Halsschmerzerreger. Patienten, die halt schon älter sind, die Grunderkrankungen haben, weiße Belege im Mund zum Beispiel, ist auch immer ein Zeichen, dass das eher Pilzinfektion ist. Das müsste dann auch separat behandelt werden. Oder wenn man den Verdacht hat, dass die Halsschmerzen jetzt eigentlich nicht auf eine Halsentzündung zurückzuführen sind, sondern auf etwas anderes, zum Beispiel durch rückströmende Magensäure, also sogenannter Reflux. Auch das gehört einmal ärztlich abgeklärt. Es gibt so sogenannte Red Flags, das sind immer die Warnsignale, die kennt dann schon jeder Apotheker. Das wird dann auch abgefragt, so ganz vorsichtig. Und dann schickt man die Leute eher zum Arzt. Man gibt aber trotzdem irgendwas Linderndes mit, damit die Leute die Zeit einmal überbrücken können, bis sie zum Arzt kommen.
Sehr oft tut der Hals aber nicht durchgehend weh, sondern oft hört man auch mit uns beim Schlucken weh. Wird das dann auch gleich behandelt?
Bei Schluckbeschwerden könnte man was Lokalanästhetisches, also was Betäubendes nehmen. Das lutscht oder sprayt man dann unmittelbar vor dem Schlucken ein und dann macht es keine Schluckbeschwerden kurzfristig. Es ist aber nur eine symptomatische Behandlung, das heißt, es ändert nichts am Problem, also an der Entzündung.
Und bei Halsschmerzen besser kalt oder heiß oder warm trinken?
Das ist individuell verschieden. Also das hat jeder im eigenen Gefühl. Grundsätzlich hat warm halt insofern den Vorteil, weil dann auch die warmen Dämpfe aufsteigen und man dann noch den Zusatzeffekt hat, dass die Atemwege durch das auch befeuchtet werden. Aber wenn ich das Gefühl habe, mir hilft ein kaltes Eis auch gut, warum nicht? Ja, das wäre dann vielleicht auch ein bisschen abschwellend, ja.
Kaltes Eis darf ich nicht meiner Tochter erzählen, so hat sie jeden Tag Halsschmerzen. Was eine gebrochene Hand bei Maurer ist, ist die Heiserkeit beim Radiomoderator. Wie kommt es dazu, dass einem die Stimme verlässt und wie bekomme ich schnellstmöglich meine Stimme wieder zurück?
Also oft ist der Auslöser ja auch eine Überbeanspruchung zum Beispiel, wenn man einfach wirklich ganz, ganz, ganz viel geredet hat, dann merkt man irgendwann, jetzt geht's nicht mehr, jetzt verschlägt's mir die Sprache sozusagen. Oder kann natürlich auch im Sinne einer Erkältung mit den verschiedenen Viren dazu kommen, dass dann die Stimme irgendwann wegfällt und dann einem die Sprache verschlägt. Ganz wichtig ist, dass man da schaut, dass einfach der Hals und die Stimmbänder immer befeuchtet sind, sowohl durch viel Trinken, aber auch durch zum Beispiel befeuchtende Lutschtabletten und auch reizlindernde Stoffe, wie man zum Beispiel im Eibisch oder im Isländisch Moos drinnen hat, auch oft eben in Lutschtabletten drinnen, gibt es auch als Säfte oder Sirupe oder gibt es auch als Tee zum Anwenden.
Gut, Husten ist nicht gleich Husten. Welche unterschiedlichen Arten von Husten gibt es und warum husten wir überhaupt?
Ja, grundsätzlich ist einmal zu sagen, Husten ist ein ganz wichtiger Schutzreflex von unserem Körper, damit eben alle Fremdkörper, die sich in unserem Bronchialtrakt befinden, da wieder herauskommen. Deswegen kann man eben ganz explosionsartig die Luft aus den Atemwegen herauspressen und das ist dann, was wir als Husten bemerken. In den meisten Fällen wird es durch eine Viruserkrankung auch ausgelöst, die dann eben von den oberen Atemwegen nach unten wandert. Und zunächst ist so ein Husten eigentlich immer trocken. Da merkt man erst, wir haben ja die Bronchialschleimhaut und die hat so eine Flimmerbewegung. Da werden normalerweise so kleine Schadstoffe hinaustransportiert. Wenn jetzt das Virus kommt, dann wird diese Flimmerbewegung, die wird dann gestört und dann funktioniert der Abtransport von irgendwelchen Schleimstoffen nicht mehr so gut. Deswegen fängt eben der Husten an und zu Beginn ist da noch nicht sehr viel vorhanden von dem Schleim und deswegen ist am Anfang einer Infektion der Husten immer trocken. Den sollte man aber trotzdem nicht dämpfen, sondern am Anfang einer Entzündung sollte man immer das Abhusten fördern und erst wenn es dann schön produktiver Husten ist, der zwar vielleicht belastend ist, weil das kann dann so viel Schleim sein, dass das bis zum Erbrechen geht, aber dann kommt alles aus den Bronchien heraus, das sollte man unterstützen.
Wann muss ich mir bei einem Husten Sorgen machen?
wenn er schon länger andauert, also länger ist jetzt so eine Sache, bis zu 2 Wochen ist auf jeden Fall in Ordnung. Und auch wenn man schon Schmerzen hat beim Husten, dann auf jeden Fall zum Arzt gehen, das gehört auf jeden Fall abgeklärt. Wenn eitriger Auswurf oder auch blutiger Auswurf mitkommt, das ist ganz wichtig. Und ja, wenn eben auch wieder so Zusatzsymptome wie Fieber oder so dazukommen, dann muss man auch auf jeden Fall zum Arzt gehen und das abklären lassen.
Und wie behandle ich den Husten am besten?
Also wenn der Husten so ist, dass ich ihn in Selbstmedikation behandeln kann, gibt es da eine unwahrscheinliche Auswahl an schleimlösenden oder hustenreizdämpfenden Hustensäften. Und je nach Sympathie kann man dann entweder was Pflanzliches verwenden oder man kann auch was stärker wirksames Chemisches verwenden. Das macht man dann eben in Absprache mit dem Apotheker. Also ich bin immer ein ganz großer Fan von pflanzlichen Sachen. Da gibt es unterschiedlichste Mischungen, zum Beispiel mit Thymian, mit Efeu, mit Primel, mit Spitzwegerich. Das ist eigentlich alles super gut wirksam und unterstützt auch gut. Oder es gibt eben auch chemische Wirkstoffe, die greifen dann in den Schleim hinein, brechen den auf und so kann der dann leichter abgehustet werden. Das wäre zum Beispiel Acetylcystein, ein bekannter Wirkstoff von Ambroxol. Und das Ganze gibt es dann auch noch in Form von Lutschtabletten. Wenn man unterwegs ist, ist das praktisch. Sonst gibt es Hustensäfte, auch Hustentropfen, die sind ein bisschen höher dosiert oder auch Brausetabletten, weil dann kommt auch gleich noch Flüssigkeit mit in den Körper und dann kann man auch das Abhusten dadurch fördern.
Die Oma wird sagen, fahrt's auf den Berg, hat die Oma recht?
Grundsätzlich hat die Oma recht, weil der Feinstaub, vor allen Dingen in so Tallagen wie bei uns in Graz, ist sicher ein zusätzlicher Reizfaktor, wenn die Bronchialschleimhaut schon geschädigt ist und kann dann auch die Ursache sein, wenn also die Infektion schon ausgeheilt ist, dass dann eben noch immer durch so Mikroverletzungen in der Bronchialschleimhaut, die diese Feinstaubpartikel dann hineinschlagen, weiter gehustet wird. Also das ist dann nur mehr ganz unproduktiver, trockener Reizhusten, der sogenannte postinfektiöse Husten und der kann nach der Infektion noch 6 bis 8 Wochen anhalten. Sehr mühsam.
Und was bringt Inhalieren?
Inhalieren ist, vor allem wenn man das jetzt so über einem Topf, wie man das klassisch vielleicht kennt von zu Hause, man nimmt einfach einen Topf mit Wasser und kocht den auf, gibt dann spezielle Inhaliersalze dazu oder eventuell auch ätherische Öle. Dieser Dampf, den man einatmet, befeuchtet zum einen natürlich die Schleimhäute und auf der anderen Seite wird dadurch auch der Schleim gelöst, zum Beispiel auch in den Nebenhöhlen, in den Nasennebenhöhlen vor allem, dass man dann wirklich den Schleim wieder besser runterbringt und alles, was man Schleim runterbringt, ist wieder weniger Nährboden für Bakterien und schützt somit auch davor, dass sich da wieder eine Superinfektion drauf aufsetzt sozusagen.
Habt ihr sonst noch Hausmittel gegen den Husten?
Man kann auch die Brust einreiben mit so Brustbalsamen. Man könnte auch Brustwickel machen. Also da ist Waben auf alle Fälle immer gut. Das finde ich ganz toll. Ansonsten Tee trinken unterstützt immer. Die Apotheken mischen eigentlich alle ihre eigenen Brust- und Hustentees. Da hat jeder seine Spezialmischung. Die kann ich auch sehr empfehlen. Da hat man dann eben auch den Doppeleffekt. Einerseits befeuchten durch die Dämpfe und andererseits auch Inhalation von ätherischen Ölen plus die Wirkstoffe, die man mit den Pflanzen einnimmt. Also Brust- und Hustentee unterstützend ist ganz toll.
Kleferl Honig, hilft das?
Ja, super ist natürlich auch Honig, weil der enthält auch antibiotisch wirksame Substanzen auf natürlicher Basis und außerdem ist es auch abheilend ganz toll. Und wenn man findet, der Brust- und Hustentee schmeckt nicht so gut, dann kann man das mit dem Honig auch ein bisschen versüßen.
Na bitte, gibt ja einiges. Beim Keuchhusten wird Eltern empfohlen, bereits ihre Säuglinge impfen zu lassen. Die Keuchhustenimpfung erfolgt dann im Rahmen der 6-fach-Impfung. Auch Erwachsenen werden von den Gesundheitsbehörden Auffrischungsimpfungen empfohlen. Was ist eigentlich genau ein Keuchhusten und warum gibt es hier die Impfung?
Die Impfung gibt es deshalb, weil man mit der Impfung wirklich vor allem schwereren Verläufen schützen kann. Gerade die Kleinen, bei denen man das immer hört, sind da leider sehr anfällig dafür und für die kann das auch lebensbedrohlich sein. Hat es gerade im letzten Jahr wieder viele Fälle auch gegeben davon, leider, weil viele Impflücken in der Gesellschaft entstanden sind in den letzten Jahren. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man schon eben von Kind auf und auch als Erwachsener dann immer schaut, dass man die Auffrischungsimpfungen wirklich durchführt, um nicht nur sich selber, sondern vor allem auch schon die Kleinsten in der Gesellschaft gut zu schützen.
Wie lange hält die Impfung?
das ist altersabhängig. Bei unter 60-Jährigen ist sie alle 10 Jahre und wenn man über 60 ist, dann sollte das alle 5 Jahre aufgefrischt werden. Aber es ist ja so, die Pertussis, also die Keuchhustenimpfung, den Impfstoff allein kriegt man eigentlich in Österreich nicht, sondern es wird immer zusammen in der Vierfachimpfung Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten und Kinderlähmung verabreicht und da ist die Impfempfehlung also auf alle Fälle so bis zum 60. Lebensjahr alle 10 Jahre und als Kind muss man eben einmal die dreiteilige Grundimmunisierung bekommen haben.
Mhm. Eine der tödlichsten Krankheiten in Entwicklungsländern ist die Tuberkulose. Ihre Anzeichen sind ähnlich einer Grippe. Der einzig verfügbare Impfstoff wurde bereits vor über 100 Jahren entwickelt und bietet nur ungenügenden Schutz vor einer Infektion. Wie lässt sich eine Tuberkulose von einer Grippe unterscheiden und wie behandelt man die?
Also Tuberkulose kommt eigentlich in Österreich kaum vor. Sie kommt aber in sehr vielen Ländern des Ostblocks vor und vor allen Dingen durch die Ukraine-Flüchtlinge oder auch Leute, die aus Russland kommen, ist dort die Inzidenz in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Die Häufigkeit des Auftretens der Tuberkulose ist dort sehr stark gestiegen. Tuberkulose äußert sich jetzt auch hauptsächlich durch Husten. Wenn der Husten aber länger dauernd ist und eigentlich auf normale Maßnahmen nicht anspricht, dann sollte man eben zum Lungenfacharzt gehen. Der kann dann meistens direkt in der Ordination röntgen und kann dann anhand des Röntgenbildes einerseits diagnostizieren, ob da eine Tuberkulose vorliegt. Tuberkulose hat den Nachteil, dass der Erreger sich in der Lunge sehr stark verkapseln kann und deswegen ein Antibiotikum allein nicht reicht, um den Tuberkuloseerreger zu behandeln und dass die Patienten dann meist über ein halbes Jahr 2 oder sogar mehr Antibiotika einnehmen müssen, um die Tuberkulose wirklich effektiv zu behandeln. Also Tuberkulose ist jetzt nicht ganz stark ansteckend, aber wenn man im gleichen Haushalt mit einem Tuberkulosekranken lebt, dann ist schon die Gefahr, dass man sich hier ansteckt. Vorbeugend ist es hier eben immer günstig, die Hygienemaßnahmen einzuhalten, also in Taschentücher oder in die Armbeugen zu husten, sich die Hände zu desinfizieren. Und wenn ein Patient Tuberkulose haben sollte in einem Haushalt, dann werden bestimmt alle anderen Familienmitglieder auch eingeladen, dass sie da untersucht werden, damit man das dann ausschließen kann, dass die sich angesteckt haben.
Okay. Eine Infektion durch Viren oder Bakterien kann auch Ohrenschmerzen auslösen. Wie wird hier therapiert und wann sollte ich den Arzt aufsuchen?
Also prinzipiell ist es wichtig, einmal zu wissen, um wen geht's. Also es ist ein kleines Kind, bei denen kommt das ja doch häufiger vor. Therapieren tut man es in vielen Fällen nicht direkt übers Ohr, so wie man sich das vorstellt. Man kriegt Ohrentropfen gegen Schmerzen und dann wird's besser, sondern in erster Linie über die Nase und zwar mit abschwellenden Nasensprays. Dadurch wird die Verbindung zwischen Nase und Ohr, die geht wieder auf. So kann man sich das bildlich vorstellen und dadurch wird das Ohr wieder besser durchlüftet und dann gehen auch die Schmerzen weg. Wenn jetzt das sehr starke Schmerzen sind, wenn das vor allem das Kind eben Fieber dazu bekommt oder Nackensteifigkeit oder so, dann gehört es auf jeden Fall zum Arzt. Mittelohrentzündungen zum Beispiel werden oft, nicht immer, vor allem mittlerweile weniger, auch mit Antibiotika behandelt und wenn es darum geht, muss man eben das wieder vom Arzt abklären lassen, dass da auch dann das Richtige wieder ausgesucht wird.
Zu meiner Kindheit hat es hauptsächlich nur die Ohrentropfen gegeben. Wann ist man zur Erkenntnis gekommen, dass das eigentlich über die Nase geht?
Ja, also Ohrentropfen haben schon ihren Sinn, aber nur wenn das eher im Sommer diese ganzen, die sogenannte Badeotitis, ah, okay, also die Entzündung des äußeren Gehörganges ist, weil eben schmutziges oder bakteriell verseuchtes Wasser ins Ohr gekommen ist und da irgendwelche Ekzeme im äußeren Gehörgang macht, da ist das durchaus auch noch sinnvoll. Aber wenn eben im Rahmen eines Schnupfens Ohrenschmerzen dazukommen, dann spielt sich das alles hinter dem Trommelfell ab und da komme ich mit Ohrentropfen eh nicht hin. Deswegen muss das eben von der anderen Seite, sprich von der Nase oder überhaupt generell auch wieder mit abschwellenden Schmerztabletten behandelt werden. Außerdem haben Ohrentropfen noch den bösen Nachteil, zumindest früher waren die sehr häufig auf Basis von irgendwelchen Ölen und wenn man die dann fröhlich motiviert eingetropft hat und dann doch zum Arzt gegangen ist, dann hat der, wenn er ins Ohr hineingeschaut hat, überhaupt nichts gesehen, weil das alles verklebt war und musste dann erst spülen und das kann natürlich bei einem geschwollenen Ohr mit Mittelohrentzündung durchaus schmerzhaft werden.
Mhm. Welche Hausmittel helfen bei Ohrenschmerzen?
Es gibt zum Beispiel den Zwiebelwickel, wo man den Zwiebel leicht erwärmt vorher, entweder mit warmem Wasser übergießt oder im Rohr zum Beispiel erwärmt und dann irgendwas dazwischen legt, ein Tuch, dann den Zwiebel drauf und mit einem Stirnband das befestigt oder auch, dass man das Ohr belüftet mit Hilfe eines Nasenballons. Und was ganz...
Du lachst, warum?
Ja, weil das durchaus lustig ausschauen kann, wenn man diesen Nasenballon anwendet. Es hat aber super Wirkung, weil das einfach dann auch wieder besser belüftet wird.
Okay, denn das ist ein kleiner Ballon, den bläst du in der Nase auf und dann schaust du wieder Pinocchio aus, oder wie?
Genau, ungefähr so.
Okay, gut. Nasenballon, muss ich mir merken. Ein ständiger Begleiter unseres Lebens ist auch der Schnupfen. Forscher gehen davon aus, dass Menschen 200 bis 300 Erkältungen im Laufe ihres Lebens mitmachen, also auch mehrmals im Jahr verschnupft sind. Warum lernt unser Immunsystem hier nicht dazu? Warum bekommen wir immer wieder den lästigen Schnupfen?
Ja, wir kriegen immer wieder den lästigen Schnupfen, aber wir kriegen jedes Mal einen neuen anderen Erreger. Weil diese Viren, die sind so flexibel in ihrer Struktur und die hinterlassen keine bleibende Immunität. Ich glaube, seit Corona ist es ja relativ bekannt, dass die Viren sich da eben sehr gut verändern können. Und dann bin ich vielleicht gegen Rhinovirus A auf einmal ein bisschen immunkompetent, aber dann kommt Rhinovirus B daher und befällt mich gleich wieder von Neuem. Und die Symptome sind immer gleich.
Und warum haben Kinder viel öfter so einen Schnupfen als Erwachsene?
Da muss das Immunsystem diese ganzen Erreger erst kennenlernen und Kinder haben ja auch sehr häufig wesentlich engeren Kontakt miteinander und gerade wenn die Kinder in diese Kinderbetreuungseinrichtungen, zum Beispiel in den Kindergarten eintreten, da sagt man, es ist durchaus normal, dass die 8 bis 10 so kleinere Infektionen im Jahr haben.
Ein Wundermittel, das den Schnupfen sofort beseitigt, gibt es auch nicht. Aber was macht meine Nase jetzt am besten frei?
Da ist in erster Linie einmal auf Nasensprays zu setzen. Gibt es unterschiedliche Wirkstoffe. Es gibt zum einen wirklich abschwellende Nasensprays, wo Wirkstoffe drin sind, die im Endeffekt die Gefäße zusammenziehen und so die Nase freier machen. Dann ist es immer sinnvoll, dass man damit Meersalz-Nasensprays, wo auch eventuell pflegende Wirkstoffe wie ein Dexpanthenol oder Hyaluronsäure drinnen sind, eben das kombiniert, um zwischendurch die Nase zu oder die Schleimhaut zu befeuchten und zu pflegen. Und dann, wenn das alles gemeinsam nichts hilft und man das Gefühl hat, ich kriege überhaupt keine Luft, meine Nase ist so zu, gibt es schon auch Wirkstoffe, die man wirklich einnehmen kann. Das geht aber nicht für jeden. Zum Beispiel, wenn man Bluthochdruckpatient ist, sollte man das nicht nehmen, weil das dann auch die Gefäße im ganzen Körper verengt und so den Blutdruck wieder in die Höhe schnellen lässt. Aber ist durchaus für manche Patienten auch eine Option, wenn der Nasenspray alleine nicht ausreicht. Allerdings sollte man das dann wieder nicht kombinieren mit dem Nasenspray, das kann dann wieder zu viel sein.
Und das Nasenspray, weil es eben schnell wirkt, verleitet dazu, dass man sich's immer wieder reinsprüht. Da werdet ihr wahrscheinlich auch sagen, bitte so oft und nicht öfters. Oder kann ich mir da reinsprühen, was man gerade taugt?
Wichtig ist vor allen Dingen die Dauer der Anwendung. Die sollte 5 bis 7 Tage nicht überschreiten, weil sich einfach die Nasenschleimhaut dann dran gewöhnt, dass das Spray kommt und dann automatisch zuschwillt. Okay. Und man braucht dann immer mehr Nasenspray und kommt dann faktisch in eine Nasenspray-Abhängigkeit. Das ist eine ganz, ganz unangenehme Situation.
Mhm. Und gibt's da eine maximale Anzahl pro Tag?
An und für sich 2 bis 3 Mal täglich. Öfter sollte man das nicht verwenden. Das ist jetzt von Präparat zu Präparat unterschiedlich. Aber eben, wie gesagt, nicht länger als 7 Tage. Das merkt sich dann nämlich die Nasenschleimhaut. Und wenn die zuschwillt, dann hat man wirklich ganz, ganz unschöne Atemnotsymptome.
Nasenspülungen gibt's auch. Was ist das?
Da sind wir wieder bei den Salzen. Es gibt Inhalationssalze oder Mineralsalze, die auch entzündungshemmende Stoffe beinhalten. Und mit denen kann man auch super Nasenspülungen machen. Da gibt's sogar fertige Nasenduschen, wo man sich das zubereiten kann und dann mit dem spülen kann. Oder auch zum Beispiel mit entzündungshemmenden Tees. Ginge das auch, wenn man das mag. Dadurch werden einerseits die Krusten gelöst, der Schleim wird herausgespült und man hat dann auch ein besseres, freieres Gefühl.
Abschließend eure Tipps, wie ich am besten einer Erkältung oder einer Grippe vorbeuge.
Also ganz wichtig dafür sind die klassischen Hygienemaßnahmen, die wir aus der Pandemie sicher alle kennen. Regelmäßiges Händewaschen, Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, Hände desinfizieren. Wenn man krank ist, sollte man auch jetzt, zumindest wenn man in Öffis oder so unterwegs ist oder zum Arzt geht, eine Maske aufsetzen, um nicht die Mitmenschen anzustecken. Und ja, Abstand halten, zu Hause bleiben, wenn man krank ist, nicht noch mit Fieber und wenn man eigentlich schon nicht mehr arbeiten gehen sollte, trotzdem arbeiten gehen, auch wenn es schwerfällt und man das mit dem Gewissen vielleicht nicht immer so vereinbaren kann, weil man die Kollegen nicht im Stich lassen will, aber man tut den Kollegen auch nichts Gutes, wenn man krank in die Arbeit geht und dann plötzlich alle in der Arbeit krank sind.
Ja, ich kann mit dem nur anschließen, also gerade Händehygiene ist ganz wichtig, zusätzlich eben noch auf ausreichende Luftfeuchte achten, also durchaus entweder eine Wasserschale aufstellen oder auch Wäsche aufhängen, weil trockene Schleimhäute werden einfach von Viren viel schneller befallen. Viel Bewegung in der frischen Luft, einfach zur Abhärtung, gesund vitaminreich essen und vorbeugend impfen, zumindest gegen die Sachen, von denen man weiß, dass man sich so schützen kann, nämlich die echte Influenza, kann ich auch als Tipp noch mitgeben.
Also wer viel Obst und Gemüse isst, hat weniger Erkältungen, kann man das so sagen?
Durchaus, wenn du dich gesund ernährst, dann hast du einen gesunden Organismus, der ist dann auch abwehrfähiger gegen irgendwelche Einflüsse und Viren von außen. Ja, Saunagänge, solche Sachen.
Sauna.
Sauna. Mhm. Dann wird einfach der Organismus auch an den Kalt-Warm-Wechsel gewöhnt und das macht ihm nicht so viel.
Okay. Na, dann wünsche ich euch und allen Zuhörern ein möglichst erkältungsfreies Jahr. Soll alles laufen, nur nicht die Nase. Auch wenn die Pollensaison bereits begonnen hat. Alexandra und Stefanie, danke für euren Besuch.
Wir sagen danke, lieber danke. Roland, und gesund bleiben.
Ja, ihr auch. Zum Abschluss noch ein Spruch von dir, Alexandra.
Ja, unser ehemaliger Kammerpräsident sagt ja immer, wenn es im Winter stürmt und schneit, ist das Apothekers liebste Zeit. Das ist so ein bisschen unser Motto, also da sehen wir dann alle Kunden dann doch regelmäßig wieder.
Ohne Nebenwirkungen, der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.